Guten Morgen zum zweiten Tag der Tech-Test. Ich hoffe, Sie sind gut angereist oder haben ausgeschlafen. Wir wollen uns heute mit dem Entity-Framework beschäftigen, einen groben Überblick. Es gibt dann noch eine zweite Session zu Tipps und Tricks. Bei diesen Tipps und Tricks wird es nicht darum gehen, wie schreibe ich ein Repository oder wie nutze ich Dependency Injection, sondern es gibt Tipps und Tricks, wie macht es mir die Arbeit einfacher. Zum Überblick, ich heiße René Leubold, arbeite bei der Comgate Solutions AG in Bern, lebe seit knapp 11 Jahren in der Schweiz. Mit dem Entity Framework habe ich mich beschäftigt seit Visual Studio 2008. Mit dem Service Pack 1 kam es ja. Vorher hatte ich ein bisschen mit Link2 SQL gearbeitet. Das war sehr pragmatisch, also man konnte mit den Modellen arbeiten und gerade loslegen. Beim Entity Framework hatte ich nicht das Gefühl, dass es so geht und habe dann meinen pragmatischen Ansatz auf den systematischen gewechselt und habe alles intensiv angeschaut und die Fälle durchgearbeitet. Noch was Werbung für zwischendurch. Wir haben eine User Group in Bern gegründet, Ende 2009. Das sind mit zwei Kollegen, Kai Herzam, der hält dann noch eine Session zu ASP.NET und jQuery. Und wir sind zurzeit die größte aktivste Net-User Group in Bern. Wir veranstalten regelmäßige Treffen mit Schwerpunktthemen. Die nächsten, das ist Ende Mai, da geht es um User Experience. Also wenn Sie da vorbeischauen wollen, wenn Sie aus der Region kommen, melden Sie sich an, das ist kostenfrei. Sie müssen sich nur registrieren, damit wir die Plätze planen können, weil die Anzahl der Plätze limitiert ist. Was beschäftigen wir uns jetzt in der Agenda? Es geht einen groben Überblick, dann schauen wir uns kurz die Architektur an und dann kommen wir zu den Vorgehensweisen, die jetzt mit dem Entity Framework möglich sind. Danach schauen wir uns die Philosophie an zum EDM-Designer und zu Code First. Und dann vergleichen wir den Object-Kontext mit dem DB-Kontext. Es gibt Sachen, die unterschiedlich sind, aber genau das Gleiche machen. Und darauf muss man achten, wenn man damit arbeiten will. Und zum Schluss gibt es noch mal eine kleine Zusammenfassung. Zum Überblick. Was Sie wissen müssen, wenn Sie das Visual Studio 2010 Service Pack 1 installieren, dann wird Ihnen nicht das Entity Framework 4.1 installiert. Das ist losgelöst. Wenn Sie das Visual Studio 2010 Service Pack 1 installieren, dann haben Sie im Bereich der Performance Verbesserungen im EDM-Designer, wenn Sie mit großen Modellen arbeiten. Oder auch dieses Kommandozeilen-Tool EDM GenExe arbeitet dementsprechend ein bisschen schneller. Es gibt noch ein paar Anpassungen für die Self-Tracking-Entities, Code-Generierungsvorlage, aber für die deutsche Version haben Sie nach wie vor die Probleme mit den Ressourcen, also wenn Sie mit den Anführungsstrichen. Hat jemand eine deutsche Version von Visual Studio und schon mit diesen Entitäten gearbeitet? Nicht? Ja, dann. Das Entity Framework 4.1 ist neu der Ansatz Code First möglich. Das ist ja eine weitere Vorgehensweise, die lange gewünscht worden ist von vielen Entwicklern. Mit diesem Code First Ansatz kommt auch ein neuer Kontext. Das ist dann die Schwierigkeit zu matchen. Microsoft wollte da eigentlich den Breaking Changes auf den Objektkontext vorbeugen. Ich weiß nicht, wer letztes Jahr da war und hat sich die Sessions angeguckt. Da wurde Code First alles noch mit dem Object-Kontext gemacht. Das ist theoretisch noch möglich, aber sehr aufwendig. Die Installation gibt es über zwei Kanäle. Sie haben einmal die Möglichkeit, mit dem Package-Manager NuGet das Entity-Framework zu installieren. Das geht über die Konsole mit Install Package Entity Framework. Oder Sie installieren das Standalone-Package, haben den Vorteil, dass Sie eine Code-Generierungsvorlage für den EDM-Designer bekommen und dann dementsprechend auch im EDM-Designer mit dem DB-Kontext arbeiten können. Das macht das Ganze sehr praktisch, das werden Sie im Laufe der Session noch erleben. Überblick zu den Datenbanken. Mittlerweile gibt es eine ganze Reihe von Datenbanken, die unterstützt werden, also auch die großen von IBM, DB2 oder Oracle. Der Oracle-Provider ist momentan noch Beta, aber was Sie sich auch im Hinterkopf behalten müssen, es gibt starke Qualitätsunterschiede. Ich habe es mittlerweile festgestellt, als ich mit ein paar Providern gearbeitet habe, dass zum Beispiel kanonische Funktionen über die Entity Functions nicht implementiert werden oder dass es sonst so gewisse Unterschiede gibt. Das muss man berücksichtigen, wenn man diese Treiber evaluiert. Wie gesagt, es hat mehrere Hersteller. Und hier hoffe ich, dass Microsoft irgendwie so ein Qualitätssiegel entwickelt, dass man sagen kann, dieser Provider ist approved und unterstützt alles, was das Entity Framework kann. Das ist momentan noch der Trick dabei. Die Architektur. Das Entity Framework besteht einerseits aus dem Entity Data Model. Das hat das Ziel, dass Sie Ihr Modell auf Organisationsebene in einem konzeptionalen Bereich designen können über den EDM-Designer und das logische Modell dementsprechend separat mappen können. Der Vorteil ist, häufig ist es so, dass das Storage-Modell vom konzeptionellen Modell abweichen kann. Wenn man die Modelle vom ERP-System gesehen hat, wird sicherlich wissen, was ich meine. Gerade weil auch bei den Storage-Files häufig auch im Bereich der Performance-Verbesserung Änderungen gemacht werden, die dann auf das konzeptionelle Modell nicht immer einen positiven Einfluss haben. Also das macht schwer die Lesbarkeit. Dann gibt es den Mapping-Layer, der das Ganze zusammenführt. Und das ist so eine Disziplin aus den 70er Jahren, die schimpft sich Separation of Concerns. Sie soll nach Möglichkeit die Wartbarkeit verbessern und das macht es in diesem Fall auch, wenn Sie für mehrere Datenbanken entwickeln wollen. Sie können das konzeptionelle Modell lassen, das Mapping auch, und können dann einfach das Storage-Schema austauschen. Ich nehme jetzt einen SQL Server 2005, 2008 oder ich nehme MySQL. Das ist sehr einfach und wenn Sie wissen wollen, wie das geht, das kommt in den Tipps und Tricks in der nächsten Session. Das Ganze ist keine Neuerfindung von Microsoft, sondern das basiert auf dem Entity Relationship Model von Peter Chen aus den 70er Jahren. Und Microsoft hat das EDM entwickelt, weil sie auf XML basierend eine Variante zur Verfügung stellen wollen, die auch anpassbar ist und auch durch Komponenten von Third-Party-Herstellern bearbeitet werden kann. Das macht das Ganze sehr interessant, auch wenn Sie selbst mal damit arbeiten wollen, können Sie das XML anpassen und dementsprechend Ihre Anforderungen und Wünsche einbringen. Die Architektur weiterhin ist aufgebaut mit dem Entity Client. Das ist so die erste Abstraktionsebene des Entity Frameworks. Damit kommen Sie eigentlich kaum in Berührung. Den sehen Sie vielleicht mal im Connection String, wenn Sie den Provider-Namen angeben. Da steht dann System Data Entity Client. Der verwendet dieses Entity Data Model, um das Mapping vorzunehmen vom konzeptionellen Modell auf das Datenbankschema. Gibt einen Kommandobaum weiter an den Provider, der dann den Kommandobaum in diesen SQL-Dialekt übersetzt und dementsprechend die Abfrage absetzt zu dem ArduNet-Provider. Die Object Services sind der zweite Abstraktionslayer. Hier sprechen wir eigentlich vom ORM. Das ist die ORM-Funktionalität vom Entity-Framework. Und wenn Sie damit arbeiten, haben Sie meistens einen typisierten Objektkontext, erstellen Ihre Objekte, fügen die hinzu, ändern Sachen und speichern das Ganze. Wie gesagt, die Object Services haben die Aufgabe, dass die Änderungen nachverfolgt werden, damit sie die auch so speichern können. Er ist dafür zuständig, dass die Objekte materialisiert werden, die vom Datenbankprovider zurück, also vom Provider zurückkommen und auch für die Abfragen. Sie haben die Möglichkeit, auf drei verschiedene Varianten das Entity-Framework abzufragen. Wenn Sie SQL benutzen wollen, weil die Abfrage für Sie einfacher ist oder schneller, weil es aus Performancegründen notwendig ist, können Sie das beim Objektkontext mit Execute Store Query machen. Sie haben dann die Möglichkeit, einfach SQL zu schreiben und das Ganze abzusetzen und die Object Services werden für Sie die Objekte materialisieren. Auf was Sie dann achten müssen ist, hier haben Sie nicht die Vorteile des Mappings, das Entity Data Model. Also wenn Sie Differenzen haben in den Namen, Benennungen der Spalten und Tabellen, müssen Sie sich selbst darum kümmern, dass das stimmt. Und was ich Ihnen auch empfehlen würde, ist, dass Sie mit Parametern arbeiten. In dem Fall ist es einfach die geschweifte Klammer 0, wenn Sie Abfragen schicken, um sich vor SQL Injection zu schützen. Das ist nach wie vor auf der OWASP-Liste auf Top 1 seit 2010 wieder. Und das ist ein Problem, mit dem man ziemlich viel Schaden anrichten kann. Die zweite Variante, die bevorzugte Variante des Entity-Frameworks, ist die Abfrage über Link-to-Entities. Das ist Link-basiert, das wurde ja eingeführt mit 2008 Visual Studio. Sie können dann einfach deklarativ Ihre Frage stellen an das Entity-Framework. Geben Sie mir diese Orders mit dem Kriterium und das Entity-Framework wird Ihnen das Resultat zurückgeben. Also das ist diese Philosophie, wie man so von den Datenbanken kennt. Die dritte Variante ist Entity-SQL. Diese Sprache wurde eingeführt mit dem Entity-Client. Es soll ermöglichen, dass Sie Ihre Abfragen in SQL-ähnlicher Syntax auf dem konzeptionellen Modell abfragen können. Das Ganze sieht dann so aus. Es ist sehr ähnlich zu SQL. Und Sie haben die Möglichkeit, das Ganze auch dynamisch zu gestalten. Das heißt, wenn Sie sagen, ich habe eine Suchmaske und es müssen dynamische Kriterien hinzugefügt werden, können Sie das auf diese Weise auch tun. Es gibt zwei Varianten, das abzufragen. Das wäre einerseits direkt über Object Services, das materialisiert Ihnen dann die Objekte. Oder wenn Sie Performance brauchen für Reports, können Sie den Entity Client damit auch direkt abfragen. Und dadurch werden die Abfragen textbasiert verarbeitet und nicht mehr objektbasiert. Das hat einen hauptsächlichen Grund bei Reporting, weil Sie da dieses Materialisieren nicht unbedingt brauchen und es sehr viel Zeit beanspruchen kann. Neu mit einem Entity Framework 4.1 haben Sie den DB-Kontext. Was hier der Unterschied ist, es ist ein Wrapper auf den Objektkontext. Das heißt, mit dem Entity Framework 4.1, wenn Sie das installieren und es kommen Anpassungen, beziehen sich die nur auf diesen DB-Kontext und nicht auf das Net Framework 4.0. In der Hinsicht ist es, gerade wenn Anpassungen gemacht werden müssen, sehr einfach und Sie können schneller nachgezogen werden. Der Einstiegspunkt beim DB-Kontext, das sind die Connections. Hier wird unterschieden, wenn das Connection-Objekt einen typischen Connection-String findet mit den Metadaten, wie wir es vom Entity Framework 4.0 kennen, wird er direkt eine Instanz vom Objektkontext erstellen. Wenn er das nicht findet hat die Verbindungsangaben zur Datenbank, geht es neu über den Model Builder, was für Sie das EDMX-File erstellt im Hintergrund, und mit diesen Angaben wird dann der Objektkontext erstellt. Von diesem Bereich her sprechen wir von Code First. Also Sie schreiben dann nur Ihre Klassen und der Rest wird für Sie gemacht. Das ist noch sehr angenehm. Die Vorgehensweisen, die es mit dem Entity Framework jetzt gibt, mit der Version 4.1, das ist einerseits die Methode Bottom-Up. Das war ja die erste Vorgehensweise, die das Entity Framework unterstützt hat. Das nennt man auch DB First im Entity Framework-Bereich. Hier ist die Philosophie, dass Sie einfach das Datenbankschema erstellen und das Entity Framework erstellt für Sie das Mapping und die Klassen. Gucken wir es in der kurzen Demo an, wie es funktioniert. Sie wählen einfach ein neues Item. Wählen das Model aus und dann fragt sie das Dialog, wollen Sie von der Datenbank generieren oder ein Empty Model? Das ist der Weg DB First, den sicherlich einige schon kennen. Sie wählen dann einfach den Datenbank-Provider aus, den Sie wollen, und der Connection-String wird für Sie angelegt in der Up-Config. Wenn Sie das Ganze abschließen, können Sie die Tabellen auswählen, die Sie hinzufügen wollen, und können entscheiden, ob sie neu pluralisiert werden sollen oder nicht. Eine interessante Einstellung ist noch neu, dass die Fremdschlüssel mit eingefügt werden können. Hier hat es dann zwei Ansätze. Wenn Sie das angewählt lassen, arbeiten Sie mit den Foreign Key Associations. Das heißt, die Fremdschlüssel-IDs werden mit ins Modell aufgenommen. Wenn Sie das abwählen, arbeiten Sie wieder nach der alten Variante im Entity Framework 3.5 mit den Independent Associations. Also es hat beides Vor- und Nachteile. Wenn Sie im Web arbeiten, haben Sie sicherlich die Nachteile von den Independent Associations schon kennengelernt. Wenn Sie das Ganze fertigstellen, ist Ihr Modell erstellt. Das ist so dieser DB-First-Ansatz, der seit 3.5 eigentlich schon im Entity Framework vorhanden ist. Die nächste Variante, die es gibt, die mit Entity Framework 4.0 kam, ist ja dieser Model First. Hier ist die Philosophie, dass Sie das Mapping schreiben über den Designer. Und wenn Sie das gemacht haben, werden für Sie die Klassen erstellt und dann das Datenbankschema. Das Ganze können wir uns auch kurz anschauen. Sie wählen wieder den gewohnten Weg. Wählen das Model aus. Diesmal beginnen Sie mit einem leeren Modell. und haben hier in der Toolbox die Möglichkeit, Entitäten auf die Workbench zu legen und die Association hinzuzufügen. Also wir können eine zweite machen, sagen Association hinzufügen und dann designen Sie so Ihr Model, also das Mapping, und wenn Sie fertig sind, können Sie das Ganze speichern und haben die Möglichkeit über den Dialogbox Generate Database for Model das Datenbankskript zu erstellen, das dann noch ausgeführt werden muss gegen die Datenbank. Der Vorteil dieser Variante ist, dass auch das Entity-Framework automatisch, sehen wir es gerade hier, die Indexe für Sie mit erstellt. Sie sehen es hier, dass der Index für den Fremdschlüssel mit erstellt wird. Das ist teilweise sehr wichtig, wenn es um Performance geht. Sie stellen das Ganze fertig, dann wird Ihnen das EDMX-File noch gespeichert und Sie können es dann ausführen. Die nächste Vorgehensweise, das ist neu mit Entity Framework 4.1, das ist der Drop-Down-Ansatz. Das heißt, Sie schreiben in der gewohnten Philosophie Ihre Klassen und wenn Sie damit fertig sind, legen Sie den Kontext an, legen die Container der Klassen, fügen diese hinzu. Und das Entity Framework ist dann in der Lage, für Sie das Mapping zu erstellen zur Datenbank und das Datenbankschema zu generieren. Demo-mäßig habe ich den Code vorbereitet, und wenn ich es schreibe, dauert das zu lang. Sie sehen jetzt hier eine einfache Klasse Produkt und eine Book-Klasse, die ableitet von Produkt. Hat gewisse Attributierung im Bereich der Data Annotations und das können Sie dann schreiben und wenn Sie fertig sind, ist es für Sie wichtig, dass Sie dann auch den Kontext hinzufügen. Das ist ein bisschen groß jetzt. Der Kontext arbeitet dann neu nicht mehr mit den Object Sets, sondern mit den DB Sets. Und wenn Sie das hinzugefügt haben, können wir das kurz ausprobieren, dann können Sie dann über Database Create oder über einen Initializer die ganze Datenbank dann auch erstellen. Es dauert einen Moment. Es hat funktioniert und wenn die Datenbank erstellt ist, wird Ihnen für dieses Beispiel das Entity Framework folgendes Modell anlegen. Einerseits sehen Sie die Produkttabelle, die jetzt hier abbilden, auch die Book-Klasse abbildet. Das heißt, das ist eine Konvention vom Entity Framework 4.1. Bei Vererbungshierarchien ist der Standard Table per Hierarchie. Das heißt, die ganze Hierarchie, die Sie haben, wird in eine Tabelle reingespeichert. Der Vorteil dieses Ansatzes ist, dass es wahnsinnig gut performt. Anhand einer Diskriminatorspalte wird entschieden, ob es um welche Klasse es sich handelt. Und für Individuallösungen haben Sie so die beste Möglichkeit. Schwierig wird es, wenn Sie Standardlösungen bauen und die Release-Fähigkeit gewährleisten wollen, dann können Sie dann auch dementsprechend wechseln auf Table per Type oder auf was immer Sie wollen. Was das Entity Framework noch anlegt, das ist EDM Metadata. Das ist eine einfache Tabelle, die den Model-Hash des Storage-Schemas speichert, in dem Fall Order-Items, Orders und Products, und das immer mit Ihrem Modell, also mit Ihrem Klassenmodell vergleicht. Wenn Sie neue Properties hinzufügen, wird dann dementsprechend der Hash nicht mehr übereinstimmen und Sie kriegen eine Exception mit dem Hinweis, dass Sie die Datenbank neu erstellen müssen. Sie haben aber auch die Möglichkeit, wenn Sie das nicht wollen, weil Sie vielleicht Meet in the Middle arbeiten, diese Konvention zu entfernen. Der Meet-in-the-Middle-Ansatz bedeutet, dass Sie das Datenbankschema erstellen, das machen meistens dann die Datenbankentwickler und die Entwickler dann die Klassen schreiben. Dieser Ansatz ist eigentlich aufwendig und teilweise auch problematisch, weil das Mapping dann meistens nicht mehr automatisch generiert werden kann, sondern es sind dann immer Anpassungen notwendig. Also wenn Sie die Möglichkeit haben, es gibt den eleganteren Weg dann über die DB-First mit dem DB-Kontext zu arbeiten, machen Sie es so, weil die Zeit, die Sie hier verbraten, die können Sie dann in den Kundenanforderungen besser gebrauchen. Wie gesagt, dieser Ansatz ist auch möglich, neu mit dem Entity Framework 4.1. Und das sind diese vier Ansätze, die es allgemein so im ORM-Mapping-Bereich gibt. EDM-Designer. Code First hat ja diese Philosophie, wie gesagt, mit dem EDM-Designer arbeiten sie modellzentriert. Es gibt eigentlich auch da drei Vorgehensweisen. Das eine ist modellzentriert, codezentriert und formularbasiert. Formularbasiert ist zum Beispiel LightSwitch oder ASP.NET Dynamic Data. Codezentriert ist jetzt neu, dann ändert die Framework 4.1 mit dem DB-Kontext. Und modellzentriert ist DB-First und Model-First. Die Philosophie dahinter ist, dass Sie konfigurieren und der Designer für Sie den Code generiert. Sie haben die Möglichkeit, den Code anzupassen mit Code-Generierungsvorlagen oder auch eigenen Workflows, wenn Sie das wollen. Das macht es sehr interessant, wenn Sie gewisse organisatorische Prozesse abbilden wollen, die die Arbeit vereinfachen. Sie können auch eigenen Code hinzufügen und arbeiten dementsprechend mit Partial-Klassen und haben die Code-Generierung losgelöst von den handgeschriebenen Code mit den Business-Anforderungen. Das macht es teilweise sehr interessant und das kam ja mit Visual Studio 2005 mit diesen domainspezifischen Sprachen. Gucken wir uns eine Demo dazu an. Die Philosophie des Code-Designers. Das Model habe ich jetzt schon angelegt. Wir haben hier Zoom. Das ist ein Beispiel aus der AdventureWorks-Datenbank. Sie haben auf Tabellenebene Sales Order Detail und Sie wollen im Organisationsbereich dann sagen, das ist die Spalte, das ist die Klasse Order Item und der Header ist zum Beispiel die Order. Dann können Sie das dementsprechend in Ihren Designer so anpassen und es unterscheidet sich dann dementsprechend vom Storage-Schema. Was Sie auch machen können im AdventureWorks ist die Beziehung vom Produkt zu Order Item nicht gegeben. Sie können dann selbst die Beziehung hinzufügen, indem Sie diese auswählen. Dadurch, dass die Produkt-ID existiert, lege ich nur die Eigenschaften an und mappe die Produkt-ID dann automatisch so hinzu. Und wenn ich das Modell validiere, ist die Validierung erfolgreich. Also Sie sehen hier, Sie haben schon einen Unterschied zum Datenmodell, wo die Fremdschlüsselbeziehung nicht existiert. Sie können sie aber im konzeptionellen Modell abbilden. Das ist so, bei Legacy-Datenbanken kommt das häufig vor und da ist es dann sehr hilfreich, gerade wenn Sie dann auch die Datenintegrität gewährleisten wollen. Was Sie auch machen können, Sie können beispielsweise auch komplexe Typen anlegen. Die können Sie ja neu extrahieren zum komplexen Typen. Und hier ist dann immer so der Fall, dass es sehr aufwendig werden kann, wenn Sie das konfigurieren. Also es gibt dann Zusatztools. Sie sehen hier Complex Properties, schon eins rausgenommen worden. Die Modified Date, ich habe jetzt das von Huagadi. Jetzt können Sie die Konfiguration teilweise vereinfachen, in denen ich auch komplexe Typen extrahieren kann. Er findet zum Beispiel hier Modified Date, das ist für Audit-Informationen sehr hilfreich und Sie können dann in der Massenverarbeitung dann diese Spalten anpassen. Mache ich das mal schnell. Und wenn Sie hier unten sehen, haben Sie jetzt den Komplex-Typ Audit und es wurden die Spalten rausgenommen. Also in der Konfiguration sind solche Zusatztools sehr hilfreich und da merkt man jetzt den Vorteil, dass das Entity-Data-Model in XML realisiert worden ist. Denn die Third-Party-Hersteller können dann so dementsprechend die Tools nachliefern oder auch Funktionalität, die das Entity-Framework oder der Designer so nicht kann. Noch zeigen. Wenn Sie Partial-Klassen anlegen wollen, haben Sie, wie gesagt, auch die Möglichkeit, mal gucken schnell, hier eine eigene Produktklasse anzulegen. Sie sagen Partial und schreiben dann hier Ihren benutzerdefinierten Code rein. Und das ist dann losgelöst von der Code-Generierung und es wird Ihnen dann nicht überschrieben. Das ist dann wichtig zu wissen. Die Philosophie von Code First ist, dass Sie codezentriert arbeiten. Also das heißt, Ihnen zwingt kein Designer irgendwelche Vorgehensweisen auf, sondern Sie können arbeiten, wie es Ihre Kreativität zulässt. in gewisser Maßen. Die Philosophie von Code First ist Conventions over Configurations. Das heißt, sie geben beim Setup-Prozess wieder ein bisschen ihre Freiheit ab, um die Effizienz zu steigern. Sie halten sich an gewisse Regeln. Das müssen sie ja auch im Straßenverkehr. Und haben dadurch die Möglichkeit, schneller zu arbeiten. Und alles, was diesen Regeln nicht entspricht, können sie konfigurieren. Und natürlich, sie haben die Möglichkeit, nach Patterns und Practices zu arbeiten, die sie gewohnt sind. Was Sie momentan noch wissen müssen, es gibt mehr als 20 Konventionen. Diese zu verstehen ist auch wichtig, weil es kann teilweise Probleme geben und zu Dateninkonsistenten führen, wenn man die so nicht richtig anwendet. Sie haben auch die Möglichkeit, diese Konvention aktuell zu entfernen, wenn Sie sagen, mir gefällt diese Konvention in dieser Hinsicht nicht. Ich habe meinen eigenen Algorithmus, den ich dafür benutzen will. Dann können Sie das tun. Also in der Hinsicht ist es dann auch sehr flexibel. Das Hinzufügen von Konventionen ist mit Entity Framework 4.1 aktuell nicht möglich. Da gab es eine Variante in der CDB5. Das war sehr hilfreich, wenn Sie zum Beispiel bei der Vererbungshierarchie die Standardkonvention ändern wollen, von Table per Hierarchy auf Table per Type. Dann haben Sie eigentlich Ihre eigene Konvention geschrieben, die hinzugefügt und mussten nichts konfigurieren. Wie gesagt, das war dann sehr effizient. Das wird wahrscheinlich mit einer der nächsten Versionen vom Entity Framework 4.1 hinzukommen. Das Klassenmodell an diesem Beispiel, die Konvention, wenn Sie die ID schreiben, dann greifen eigentlich zwei Konventionen. Die eine erstellt Ihnen den Primary Key und die zweite den Identity-Wert, also den automatischen Zähler, Auto-Wert. Eine zweite Konvention ist zum Beispiel, wenn Sie eine Collection schreiben und die Order-ID zum Beispiel in der Order-Item-Klasse, dann wird für Sie der Fremdschlüssel hergestellt. Das heißt, Sie haben eine 1-zu-N-Beziehung. Das ist die eine Konvention, die arbeitet. Dann gibt es noch die Konvention Cascade Delete. Und hier ist dann schon so ein erster Fall. Wenn Sie hier Required schreiben, bei der Cascade und Delete Konvention und Sie haben eine Order und möchten die löschen, werden für Sie die Order-Items mitgelöscht, automatisch. Wenn Sie das Required-Attribut weglassen, wird Ihnen beim gleichen Anwendungsfall die Order gelöscht, aber die Order-Items werden mit Order-ID auf Null gesetzt. Und das wäre in diesem Szenario eigentlich ein Programmfehler, wenn Sie Order-Items haben, die keiner Order zugeordnet sind. Das ist dann so, wo Sie die Konvention dann auch anwenden müssen. Ich habe es auch nur durch einen Unit-Test festgestellt, dass auf einmal mehr Änderungen vorgenommen worden sind, als tatsächlich vorgenommen werden müssten. Und bin dann darauf gekommen, dass die Konvention so arbeitet. Also das muss dann berücksichtigt werden. Wenn Sie die abhängigen Objekte mitlöschen wollen, muss es immer ein Pflichtfeld sein. Das sind die Konventionen und dann können Sie auch konfigurieren. Fürs Konfigurieren haben Sie im DB-Kontext die Möglichkeit, die Methode onModelCreating zu überschreiben. Das heißt, wenn Sie das tun, kriegen Sie das vorgenerierte Entity-Data-Model und Sie haben hier die Möglichkeit zu sagen, meine Order-ID ist required, dann wird das für Sie gemacht. Oder Sie können auch die Feldlänge von Eigenschaften begrenzen. Wenn Sie das nicht tun, legt das Entity-Framework für Sie auf der Datenbank jede Spalte mit varcharmax an. Ist das hilfreich? Nee, sehe ich auch so. Und haben Sie Lust, im Model Builder überall das zu konfigurieren? Auch nicht, oder? Es gibt eine zweite Möglichkeit der Konfiguration. Aber noch was. Sie haben zusätzliche Möglichkeit, über Entity Type Konfigurationsklassen zu erstellen, die Sie dann dem Model hinzufügen können. Diesen Ansatz würde ich Ihnen empfehlen, wenn Sie in großen Teams arbeiten. Also nicht direkt in der Methode reinschreiben, sondern für jede Klasse separate Konfigurationsklassen zu erstellen und dort die Logik reinschreiben, wenn Sie das wollen. Aber der zweite Weg sind die Data Annotations. Das ist noch elegant gelöst, also ich finde es elegant gelöst, weil Sie können dann konfigurieren die Feldlängen auf der Datenbank und haben so einen Bereich für die Usability. Sie können den Benutzer darauf hinweisen, hör zu, das, was du jetzt eingegeben hast, ist zu lang, du das bitte korrigieren. Das ist im Bereich im Frontend sehr hilfreich und es bringt Usability-Freundlichkeit ein Stück näher, weil sie müssen es ja eh machen und haben dann eigentlich zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Ein weiterer Vorteil ist ja eigentlich auch, sie kommen so dem Schritt des Secure, des sicheren Codes schreiben näher, weil sie haben dann neu einen einheitlichen roten Faden der Validierung vom Frontend über das Business Layer zum Data Access Layer runter. Weil damit ist dann auch möglich, dass der Safe Changes Prozess vom DB-Kontext zusätzlich auch nochmal prüft. Das heißt, Sie kriegen dann keine Fehlermeldung mehr von der Datenbank, das Feld ist zu lang, es wurde was abgeschnitten, Truncation occurred oder so, sondern der Safe Changes Dialog bricht das schon ab und schickt das gar nicht zur Datenbank. Also das macht es schon sehr hilfreich. Hier ist das Required-Attribut, genau das haben wir ja schon gesehen, String Length mit der Fehlermeldung. Und das ist dann eigentlich sehr hilfreich. Vergleich Objektkontext, DB-Kontext, habe ja schon gesagt, es gibt vieles, das macht man, hat die gleiche Auswirkung, bloß auf einer anderen Art. Neu ist ja, dass Sie den Connection-String einfach nur noch die Verbindungsangaben zur Datenbank angeben können und nicht mehr die Metadaten drin haben müssen. Beim Object-Kontext, der arbeitet ja nur mit diesen Metadaten und den Entity-Client. Der DB-Kontext, der kann mit drei Verbindungstypen arbeiten. Die erste ist mit den Metadaten, da macht er automatisch seinen Kontext. Die zweite ist mit den Verbindungsangaben, spezifisch zum Datenbankprovider. Und die dritte ist Connection by Convention. Hat das schon mal jemand gemacht? Connection by Convention beim DB-Kontext greift nur, wenn Sie eine SQL-Express-Instanz installiert haben. Dann müssen Sie gar keine Connection-String oder sonst was angeben, sondern der DB-Kontext wird automatisch die Datenbank im SQL-Express erstellen, also in der Datenbank. Das ist der Unterschied. Dann beim Entitäts-Container ist es so, dass ja der Objekt-Kontext mit dem Object-Set arbeitet und der DB-Kontext arbeitet mit diesen DB-Sets. Was am DB-Set interessant ist, es gibt neue Methoden. Das wäre einmal Find, dann müssen Sie nicht mehr mit Single einschränken. Ich möchte Primary-Schlüssel-ID mit dem Wert 5, sondern Sie können einfach sagen Find 5 und dann gibt es Ihnen das Resultat zurück. Eine weitere Variante ist, Sie können jetzt direkt auf dieser Ebene laden. Also Sie geben einfach an Orders Load und dann wird das Ihnen in den Cache reingeladen. Das ist interessant, wenn Sie die Abfragen häufig ausführen müssen und so diesen Prozess der Objektmaterialisierung umgehen wollen, damit Sie ein bisschen mehr Performance erreichen können. Und Sie haben neu die Möglichkeit, über das Attribut Local auf diesen Cache direkt zuzugreifen. Beim Objektkontext war es vorher immer so, dass Sie das nicht machen konnten und wenn, dann nur über die Entity-Key-Eigenschaft. Mal gucken wir weiter, mal zurück. Die Validierung ist halt anders, das haben wir ja schon gesehen. Die Data Annotations werden unterstützt, das macht es erstaunlich einfach. Und beim direkten SQL arbeitet ja der Objektkontext mit Execute Store Query und Execute Store Command. Und beim DB-Kontext funktioniert das über die Datenbank-Eigenschaft und Sie schreiben da SQL Query oder SQL Command. Das gucken wir dann noch kurz an. Dann haben Sie die Möglichkeit, mit dem Cache zu arbeiten. Ich habe die Methoden bereits gesagt zum Entitätscontainer. Das Change-Tracking hat sich ein wenig vereinfacht. Das macht es auch sehr, sehr interessant, mit damit zu arbeiten. Und bei Optimistic Concurrency gibt es auch Teilanpassungen, die individuelle Lösungen zulassen und auch in meiner Sicht für die Usability viel besser genutzt werden können, damit man dem Benutzer auch hinweisen kann, hör zu, die und die Felder haben sich geändert, seitdem du den Datensatz angefasst hast, möchtest du die Änderung wirklich speichern oder nicht. Das ist sehr interessant. Gucken wir uns den Connection String an, der unterschiedlich sein kann. Sie haben hier ganz normal auch den Demo-Kontext, wie es verarbeitet wird. Der Connection String enthält hier nur noch die Verbindungsangaben zur Datenbank. Und der Provider-Name ist dann nicht mehr System Data Entity Client, sondern in dem Fall SQL Client. Also das ist neu und Sie können dann direkt auf der Datenbank arbeiten, wenn Sie mit Code First arbeiten wollen. Die Entity-Dates-Container, wie gesagt, schon erwähnt, die arbeiten neu mit den DB-Sets. Ich würde Ihnen empfehlen, mit dem Interface zu arbeiten, damit Sie eine verbesserte Testbarkeit erreichen können. Und im On Model Creating dann je nachdem, wie groß Ihr Team ist, mit den Konfigurationsklassen zu arbeiten und nicht direkt alles in dieser Methode zu konfigurieren. Das Laden abhängiger Objekte, da gibt es jetzt neue Unterschiede. Während Sie beim Objektkontext sagen, ich lade die Collection bei der Eigenschaft oder Sie geben an auf den Kontext Load Property, haben Sie neu die Variante, eine Entry-Eigenschaft und dort geben Sie Ihr Objekt rein und sagen, die Collection, die geladen werden soll. Was auch neu ist, Sie arbeiten nicht mehr mit diesen Strings, die die Navigationseigenschaft darstellt, Order Items, sondern Sie haben Lambda-Ausdruck, auf der Sie dann vom Objekt die Navigationseigenschaft auswählen können. Das macht es sehr interessant, weil Ihnen dann, wenn Sie Fehler haben, schon zur Compile-Zeit der Fehler gemeldet wird und nicht erst zur Ausführungszeit, dass es nicht gefunden worden ist. Wenn Sie das laden, ist es vom Verhalten her eigentlich dann genau gleich, wie es der Object-Kontext macht. Wenn Sie die Referenz Entity Framework 4.1 hinzufügen, können Sie diese Lambda-Expression auch auf den Object-Kontext benutzen. Also das ist dann so rückwärts kompatibel. Das stellt sie dann auch zur Verfügung. Eine weitere Variante, die neu ist, das ist das Arbeiten mit Filtern. Sie können auch gefiltert Collection laden, indem Sie angeben, nachdem Sie die Collection ausgewählt haben, Query und setzen dann Ihren Ausdruck, dass Sie zum Beispiel sagen, ich möchte nur diese abhängigen Objekte laden, die größer dieses Kriterium sind und laden die. Mit dem Objektkontext war das eigentlich nur möglich, wenn Sie im Objektkontext das Objekt selber angesprochen haben und diese Cache-Funktionalität genutzt haben zum Laden. Also es war mehr so ein Workaround. Und wenn das durch ein Review gegangen ist, hieß es häufig immer, ja, hier wird eine Variable initialisiert, die nie benutzt wird. Das war dann, wie gesagt, immer ein Workaround, um den Cache zu nutzen, um gefiltertes Laden zu ermöglichen. Der Unterschied weiterhin, wenn Sie Referenzen laden wollen, also einzelne Objekte, die keine Collection sind, müssen Sie das im DB-Kontext auch sagen. Es ist nicht mehr zusammengefasst wie bei LoadProperty beim Objektkontext, sondern es ist dann separat Referenz und Sie laden die dann nach. Das ist der einzigste Unterschied. Weiterhin, wenn Sie mit der Validierung arbeiten, haben Sie dann auch neu eine Exception, die DB Entity Validation Exception, die Ihnen dann die ganzen Fehler, die aufgetreten sind, nochmal zusätzlich meldet. Wie gesagt, in diesem Bereich ist es vorteilhaft, gerade wenn Sie mit Feldlängen arbeiten oder Pflichteigenschaften. Es wird dann schon abgebrochen, bevor es zur Datenbank gesendet wird und dementsprechend kann auch der Datenbankserver entlastet werden mit unnötigen Abfragen. Im Webbereich ist es typisch, dass man beim Client schon mit JavaScript Fehlerprüfungen macht und die erst gar nicht zum Server schickt, solange es nicht in Ordnung ist. Und diese Philosophie ist jetzt hier in der Hinsicht auch möglich mit einem roten Faden. Also Sie müssen da nicht mal eine extra Validierungslogik schreiben, die das für Sie macht, sondern Sie können die bestehende nutzen. Das macht es dann ganz effizient. Direktes SQL ist eigentlich, wie gesagt, über die Database-Eigenschaft möglich. Sie haben dann SQL Query, die Sie ausnutzen können. Und Sie haben Database Execute SQL Command, wo Sie dann Massenmanipulation oder sonstige Ausführungen ausführen können. Was der Objektkontext hier kann, was der DB-Kontext nicht macht, das ist zum Beispiel Entity SQL. Entity SQL wird so nicht gewebt. Sie müssten dann mit einem Interface arbeiten, wenn Sie mit Entity SQL auf dem DB-Kontext arbeiten wollen. Dann der Cache, sehen Sie hier, ich lade neu auf das Orders-Objekt des Kontexts mit Load. Wenn ich dieses Verhalten und diesen Cache nutzen wollte, um gewisse Abfragen zu optimieren, habe ich das ähnlich machen können im Objektkontext, nur ich musste mein Resultat immer zurückgeben auf eine Variable, damit ich den Cache ansprechen konnte oder dass es in Cache geladen worden ist. In dieser Hinsicht ist es jetzt sehr elegant, weil Sie dann auch über Local auf diese Eigenschaften arbeiten können. Und es ist interessant, wenn Sie zum Beispiel Windows-Forms-Anwendungen schreiben wollen, weil diese Local-Eigenschaft dann dementsprechend auch die entsprechenden Schnittstellen zur Verfügung stellt oder die Klassen, die zum Binden notwendig sind, wenn Sie das an WinForms-Anwendungen oder WBF anbinden wollen. Das ist dann wieder eine praktische Sache. Das Change-Tracking, das ist sehr interessant. Es gibt neu neben Current Values und Original Values die Get Database Values. Das macht das Ganze sehr interessant, wenn Sie prüfen wollen, welche Eigenschaften haben sich denn auf der Datenbank geändert, korrelieren die eigentlich mit denen, die jetzt geändert werden sollen, und können dann eigene Algorithmen implementieren und sagen, okay, wenn sich die nicht überschneiden, dann speichere ich es trotzdem. Das sind Sachen, die möglich sind. Was auch interessant ist, ist die State-Eigenschaft über die Entry-Eigenschaft. Wenn Sie ein Objekt bearbeitet haben und Sie sagen, es ist unchanged, dann müssen Sie selbst nicht mehr gucken, dass es rückgängig gemacht wird, die Eigenschaften, sondern damit werden alle Änderungen, die Sie gemacht haben, an dem Objekt rückgängig gemacht. Also Sie haben dann wieder den Ursprungszustand. Also ich finde das eine enorme Erleichterung. Weil wenn Sie im Objektkontext dann die Änderungen rückgängig machen, der Code, der wird dann nicht so, der wird dann so, wenn Sie über die Navigationseigenschaften ziehen. Und in der Hinsicht bleibt der Code schön schlank und sauber. Das ist sehr interessant. Wenn Sie die Änderungen nachverfolgen wollen, haben Sie auch zusätzlich die Eigenschaft Change Tracker beim DB-Kontext, in der Sie prüfen können, welche Objekte denn eigentlich in den Änderungszustand vorhanden sind. Das ist auch sehr interessant und in der Hinsicht ein Unterschied zum Object State Manager vom Objektkontext. Ein weiterer Vergleich ist zum Beispiel Optimistic Concurrency. Sie haben neu eine Exception, Update Exception. Hier haben Sie die Variante jetzt, über die Exception auf die Einträge zuzugreifen. Also Sie müssen nicht über den Kontext Refresh Load arbeiten, sondern Sie können über die Exception die Änderungen rausholen und können jetzt die Client-Win-Strategie beispielsweise mit den Get-Database-Values lösen und neu speichern. Und wie gesagt, das ermöglicht für Sie eigene Mechanismen, also eigene Algorithmen zu implementieren, um auch den User darauf hinzuweisen, was hat sich denn während der Zeit geändert. Weil als User ist es nicht immer verständlich, wenn er eine Meldung kriegt, es hat sich was geändert, es ist ein Fehler aufgetreten, es gab Änderungen auf der Datenbank. Sondern für ihn ist es verständlicher, wenn er weiß, an den und den Eigenschaften gab es Änderungen, der Wert neu ist jetzt so und so. Dann hat man auch die Info und er weiß dann auch, okay, das ist für mich okay, ich überschreibe das. Dann ist es nicht mehr so eine Blackbox. Das sind die Unterschiede und das ist die Idee, wann man mit dem EDM-Designer arbeiten könnte und wann nicht. Der EDM-Designer, wie gesagt, da arbeiten Sie modellzentriert. Den DB-First-Ansatz würde ich Ihnen empfehlen, wenn die Datenbank schon existiert, also Legacy-Datenbanken. Wenn Sie Detailanforderungen auf Ebene der Datenbanken haben, beispielsweise wenn Sie einen Datenschutzbeauftragten haben, der Ihnen sagt, ja, Sie haben das Datenmodell gemacht, aber in dieser und dieser Entität möchte ich keine direkte Beziehung und das darf nicht erkennbar werden, das darf nicht genau gematcht werden, sondern es muss über die Business-Logik gemacht werden. Da ist es Code-First-Ansatz ein bisschen schwierig, das zu realisieren. Dann auch, wenn Sie konkurrenzierende Richtlinien haben, das heißt, Sie müssen mit Präfixen arbeiten und sonstigen Richtlinien. Hat schon jemand mal ERB-System-Datenbanken gesehen? Also so ALKF-Tabelle und so Zeug. Das dann mit Code-First zu mappen, ja, kann man machen, aber wie gesagt, es kostet viel Zeit. Modellzentriert können Sie arbeiten, wenn Sie Roundtrip ermöglichen wollen, Wechsel zwischen DB-First und Model-First. Welche Varianten da momentan möglich sind, das zeige ich in der Tipps und Tricks Session, ohne dass Sie den Designer verlassen müssen. Dann, wenn Sie Architektur- und Coding-Standards auf Ebene des Persistenzmodells durchdrücken wollen, es kann sein, dass Sie sagen, in unserer Organisation, wir wollen diesen Bereich, der soll entsprechen, der soll einen gewissen Standard haben. Und hier möchten wir eigentlich den Entwickler keine Freiräume geben. Wir möchten den Entwickler die Freiräume da geben, wo sie wirklich notwendig sind im Realisieren der Kundenanforderungen. Und dann können Sie sagen, okay, ich arbeite so. Interessant am EDM-Designer ist ja, dass Sie verschiedene D4-Vorlagen verwenden können, die Sie auch anpassen können. Und Sie können auch Workflows einsetzen. Das heißt, wenn Sie Daten von der Datenbank holen und Sie kriegen das Model, können Sie es bearbeiten, vorbearbeiten und müssen das nicht von Hand tun. Gerade wenn Sie mit konkurrenzierenden Richtlinien arbeiten, ist es interessant, dass Sie die schon während des Ladens entfernen können und das den Entwicklern nicht aufbürden. Weil das ist immer so, sind so stupide Arbeitsaufgaben, die mehr langweilen, als dass man dann produktiv mit wird. Mit dem EDM-Designer, wie gesagt, es lassen sich damit pragmatische Modelle erstellen. Es gibt Varianten, die sind wesentlich professioneller, zum Beispiel Rational Neurose oder Sparks. Aber wenn Sie mit einfachen Varianten Modelle erstellen wollen, dann können Sie das mit den EDM-Designern eigentlich auch schon tun. Code-zentriert können Sie arbeiten, wenn Sie beispielsweise dieses domäntreffende Design in Ihren Firmen haben und der Code eigentlich das Modell beschreibt. Das ist ja die Philosophie, die viele Entwickler lieben. Oder wenn die Akzeptanz zum EDM-Designer fehlt, das kommt ja auch vor, ich lese es häufig in den Blogs, ich mag den EDM-Designer nicht, ich möchte nicht so ein XML und dementsprechend haben Sie jetzt neu die Möglichkeit, um auch mit dem Model-First-Ansatz zu arbeiten. Oder Sie haben Prozesse mit UML, wenn Sie mit UML arbeiten und Ihr Klassendiagramm erstellen und sagen, mein Klassendiagramm ist auch das DB-Schema, dann können Sie mit dem Code-First-Ansatz viel einfacher den Code generieren, als wenn Sie eine EDMX-Datei erstellen, dass das Ganze dann matcht. Das macht es sehr interessant beim Code-First-Ansatz. Es gibt die Vorteile teilweise. Es ist sehr effizient durch die Konvention. Gerade im Bereich mit den Data Annotations haben Sie ja dann auch gerade die Validierung gelöst. Das macht es interessant. Sie haben die Data Annotations auch als Grundlage fürs DB-Schema. Sie haben die Validierung auf Safe Changes. Das heißt, die Datenbank wird ein bisschen entlastet, wenn viele Änderungen kommen. Und Sie haben die Möglichkeit, zu kombinieren, Data Annotations und Fluent Mapping ABI. Dieser Ansatz ist beispielsweise wichtig, wenn Sie sagen, okay, ich habe hier die Validierung, aber Sie sind abhängig. Wenn dieser Wert eingegeben wird, muss das und das ein Pflichtfeld sein. Wenn dieser Wert eingegeben wird, muss das und das ein Pflichtfeld sein. Und dementsprechend müssen auf der Datenbank andere Konstellationen sein. Dann haben Sie die Möglichkeit, Ihre Validierungslogik mit den Data Annotations zu realisieren und zu sagen, in der Mapping API, dass Sie diese Felder dann zum Beispiel als Null deklarieren, dass auch Nullwerte eingegeben werden können, obwohl es in gewisser Kombination ein Pflichtfeld ist. Diese Flexibilität haben Sie dann. Das explizite Laden mit Filtern ist neu möglich. Und Sie haben ja dieses vereinfachte Change-Tracking. Also wenn Sie so Undo-Funktionalitäten erstellen wollen auf dem Frontend, dass die Änderungen rückgängig gemacht werden, ist es mit dem State Unchanged erledigt und Sie müssen nicht mehr dafür tun. Das macht es sehr praktisch. Die Herausforderungen bei Code First aktuell sind, Sie haben integriert keine Möglichkeit, ein Update-Skript zu erstellen. Das heißt, das müssen Sie selbst tun mit Ihren Tools. Es gibt ja so SQL Delta oder Redgate, SQL Compare. Oder auch Sie nutzen die Premium Edition von Visual Studio. Aber das geht nicht aus dem Code heraus, dass Sie sagen, machen Sie ein Update-Skript. Das ist geplant, aber ich weiß nicht, in welcher Version das reinkommen wird. Die Pluggable Conventions, die sind ja in der CDB5 hängen geblieben. Das ist eine interessante Variante, wenn Sie Konfigurationsaufwand weiter minimieren wollen, indem Sie Ihre eigenen Regeln umsetzen. Das wird in einer der nächsten Versionen kommen. Und was auch nicht möglich ist, Sie haben keine Unterstützung für Prozeduren, Create, Update und Delete fürs Speichern. Das geht so aktuell nicht. Und das gilt es zu entscheiden, weil das sind dann meistens Anforderungen, die kommen dann immer in der Mitte des Projekts. Sie haben es umgesetzt und der Speicherprozess nutzt die Befehle Insert, Update und Delete. Und dann kommt der DBA und sagt, bei mir ist nur erlaubt Insert, Update, Delete über Prozeduren. Es kommt manchmal vor, diese Situation. Wenn Sie jetzt Code First angefangen haben, sind Sie da nicht aufgeschmissen. Da hat sich Microsoft diesmal wirklich was überlegt. Sie können dann aus Ihren Modellen ein EDMX-File erstellen und können dann dort das Mapping vornehmen, können dann wechseln, DBX Code Generator, wir haben ja gesehen, wenn Sie die Standalone-Version installieren, haben Sie die Vorlage und Sie nehmen dann einfach den Generierungsprozess raus, damit Ihre Klassen nicht überschrieben werden und dann funktioniert es eigentlich schon wieder. Also das macht das Ganze sehr effizient und Sie können dann auch ein bisschen experimentieren sozusagen. Keine Unterstützung aktuell auch für diese Compiled Queries, das hatte ich noch nicht gesagt. Ich habe sie teilweise auch nie richtig genutzt, denn wenn ich in die Situation kam, dass Compile-Queries interessant wären, musste ich komplett auch das SQL umstellen, weil Compile-Queries lohnt sich nur für komplexe Abfragen Und aktuell ist es so, dass bei komplexen Abfragen ja so Span-Queries erstellt werden und da ist der Datenbankadministrator nicht immer glücklich. Wie man das umgehen kann, habe ich auch in Tipps und Tricks ein Beispiel. Ändert die SQL, wenn Sie das ausführen wollen, über das Data Model. Wie gesagt, der DB-Kontext stellt Ihnen die Schnittstelle bereit, das ist IObject-Context-Adapter. Darüber haben Sie dann wieder Zugriff auf den Object-Kontext und können dann dementsprechend die fehlende Funktionalität, die nicht gewebt wird, ausführen. Also ändert die SQL oder Generate Database Script, das sind dann die Funktionalitäten, die Ihnen dann wieder zur Verfügung stehen. Also Sie sind dann nicht irgendwie aufgeschmissen, das geht ja gar nicht. Sie müssen nur wissen, Sie müssen das Interface benutzen. Was nachteilig ist, es werden keine Fremdschlüsselindizes erstellt. Ich hatte es Ihnen ja beim Model First gezeigt, dass Indexe erstellt werden, wenn Sie sagen, generieren Sie mir das Skript. Und das wird beim Code First Ansatz nicht gemacht. Es wird wirklich nur das Modell erstellt. Und darauf müssen Sie achten, wenn Sie nicht Ärger mit dem DBA haben wollen. Die haben dann meistens nicht immer so eine Freude, weil das ja mehr Aufwand bedeutet bei großen Datenmengen und die Prozessorlast oder den Aufwand erhöht. Sie können mit einfachen Skripts dann diese Indexe erstellen lassen. Ich habe eins, wen das interessiert. Das prüft einfach nur, ob auf der Fremdschlüsselbeziehung ein Index vorhanden ist. Wenn nicht, wird es erstellt. Also das kann man mit einem geringen Aufwand lösen. Ich wollte eigentlich ein Beispiel zeigen über den Database Initializer, aber ich habe es nicht zum Laufen bekommen. Seit CDB4 habe ich mit den Initializers irgendwie Probleme. Sie sollten darauf achten, dass in der Produktionsumgebung minimale Rechte auf der Datenbank vorhanden sind, weil wenn Sie arbeiten mit Create Database im Code-First-Bereich, brauchen Sie auch erhöhte Rechte. Und wenn Sie im SQL zum Beispiel Benutzereingaben nicht prüfen und auch nicht parametrisieren, dann kann der Ihnen sonst was eingeben an Befehlen. Drop-Table, das wird ein Script-Kitty machen. Ein professioneller Hacker wird Ihnen die Daten auslesen und die verkaufen an Deutschland oder so. Und deswegen auf der Produktion nur darauf achten, dass die Rechte wirklich kastriert sind und Drop-Table oder Create-Database und solche Sachen nicht möglich sind. Das müssen Sie berücksichtigen. Zusammenfassend kann man sagen, dass aktuell die Entwicklung vom Service Pack und Entity Framework losgelöst ist. Das heißt, das Entity Framework 4.1 erhält dann laufend Anpassungen, aber es gibt da Unterschiede. Wenn Sie jetzt darauf hoffen, dass der Enum-Support kommt, dann oder verbessert das SQL, dann wird das nicht mit dem Entity Framework DB-Kontext kommen, weil das sind Funktionalitäten, die sollen im Kern umgesetzt werden und dann müssen Sie auf ein Update des Net-Frameworks warten. Sie können mit Verbesserungen hoffen, wenn Sie sagen, ich möchte Store Procedure Support im DB-Kontext, da ist schon in der Pipeline, im Backlog steht das schon drin, oder Sie möchten die Pluggable Convention, damit können Sie mit den Updates rechnen, aber nicht so mit so Kernthemen. Das ist der Unterschied. Das Entity Data Model ist eine Art Implementierungsform vom Entity Relationship Model. Also hier hat Microsoft nichts neu erfunden, sondern sich einfach auch mal die Vorteile, eine Idee realisiert von einem Computerpionier, muss man ganz ehrlich sagen, Peter Chen, der wurde ja auch schon ausgezeichnet. Und dass der DB-Kontext ein Wrapper um den Object-Kontext ist. Und mit den Model Builder können Sie das nachkonfigurieren, was der Kontext mit den Conventions nicht erstellt wird. Was jetzt auch neu ist, dass das Entity Framework alle Vorgehensweisen unterstützt im Bereich des OMR Mappings, die immer so gewünscht wurden, auch Meet in the Middle, aber ich würde Ihnen empfehlen, machen Sie nicht Meet in the Middle. Das ist zeitaufwendig. Wenn Sie Code First arbeiten wollen, dann brauchen Sie den DB-Kontext. Es geht nichts anderes. Theoretisch ist der Objektkontext nach wie vor möglich zu benutzen. Aber dann müssen Sie das Mapping alles von Hand schreiben. Wenn Sie wirklich die Funktionalität haben wollen, Code First, also mir wird das Mapping erstellt, dann das Datenbankschema, müssen Sie mit dem DB-Kontext arbeiten. Beim EDM-Designer, wie gesagt, haben Sie die Wahl, ob Sie mit dem Object-Kontext arbeiten wollen, das ist der Standard, oder ob Sie sagen, ich möchte den DB-Kontext verwenden, weil mir das mit der Validierung mehr liegt. Oder mit diesen Change-Tracking-Funktionalitäten. Dann haben Sie die Möglichkeit, das zu ändern. Auf was Sie natürlich achten müssen, durch die unterschiedlichen Varianten der Vorgehensweisen oder die Unterschiede beim Change-Tracking oder auch bei Optimistic Concurrency, Sie müssen das dementsprechend gut kapseln in Repositories oder so, damit Sie das einfacher anpassen können. Weil wenn Sie dann den Kontext direkt im Frontend benutzen und Sie wechseln die Philosophie, dann wird dementsprechend alles voller Fehler sein und Sie müssen das ganze Frontend anpassen. Und wenn Sie es über das Repository machen und das teils rausgenerieren, können Sie da den Schritt anpassen. Da hat der ADM-Designer den Vorteil, dass Sie eigene Eigenschaften hinzufügen können und dann dementsprechend diese Eigenschaften nutzen können, um Ihre Repositories zu erstellen und haben dann so die Möglichkeit, da die Logik zu kapseln. Also wie das funktioniert, habe ich auch in Tipps und Tricks, aber die kommen erst nach dem Mittag, wenn sie gesättigt sind. Wer Lust hat, ich würde mich freuen. Zusammenfassend gibt es noch die Mapping-Szenarien, die möglich sind. Allgemein, wir hatten letztes Jahr im August bei der NetUser Group Bern mal ein Hibernate mit Entity Framework gegenübergestellt. Wenn Ihnen die Mapping-Szenarien für den Designer interessieren, können Sie die Präsentationsunterlagen runterladen. Die sind mit Beispielen. Und für Code First sehen Sie hier, alles, was nicht in Klammern mit MB gekennzeichnet ist, können Sie mit Konvention machen. Und die Beispiele können Sie auch runterladen, wenn Ihnen das interessiert. Wichtig ist, bei den Vererbungshierarchien gibt es ja auch Dableberg Concrete Type und die sind eigentlich bedingt realisierbar und das wieder in unterschiedlichen Varianten. Und wenn Sie die Beispiele runterladen, sind die Kommentare, warum das so ist, also wo die Probleme liegen. Interessant ist auch, dass bei Code First Dableberg Hierarchy Default ist, während bei Model First Dableberg Concrete Type Hierarchie der Default-Weg ist. Das sind so diese Unterschiede. Hier haben Sie die Liste, die können Sie sich nochmal anschauen. Und die Vorlagen können Sie sich dementsprechend runterladen. Links interessant ist das Channel 9 Interview von Peter Chen. Das ist, glaube ich, aus dem Jahr 2007. Da wird das beschrieben mit dem Entity Data Model und dem Entity Relationship Modell. Und wenn Sie noch ein bisschen mehr und intensiver sich mit Code First beschäftigen wollen, können Sie den ArduNet Dienblock besuchen. Da gibt es also so Schritt-für-Schritt-Anleitungen und Tricks und Kniffe, die Sie verwenden können. Beim Entity Framework Design Block finden Sie mehr diese Änderungen und Neuerungen, die mit dem Net Framework kommen werden und nicht unbedingt mit dem Entity Framework DB-Kontext. Dann hat es noch einen Blog von Arthur Vickers. Das ist einer aus dem Team der Entity Framework Developer. Der ist noch interessant, weil er die Details und die Ideen dahinter genauer beschreibt, die man sonst nirgendwo liest. Das ist ganz klar. Meine Erfahrung mit EF, es ist ein Blog, wenn Sie den besuchen wollen, da habe ich solche Philosophien drin, was passiert, wenn ich Code First verwende und auf einmal kommt der Sicherheitsberater und sagt, Prozeduren nur über, also Änderungen nur über Prozeduren. Da ist dann ein Beispiel beschrieben, wie man das machen kann, dass man das EDMX-File erstellt, die Prozeduren mappt und die Vorlage so anpasst, dass Ihnen Ihre Arbeit nicht überschrieben wird. Das ist dann sehr hilfreich. Die Mapping-Szenarien, die sind hier unter dem Link. Da gehen Sie auf unsere Seite, auf der .NET User Group. Da können Sie diese runterladen und können die Mapping-Szenarien für Code First anschauen. Und es hatten bei Unit-Tests, die das Ganze auch durchspielen mit Einfügen, Löschen und Update. Und auch die Regeln, warum jetzt gerade beim Cascade-Delete Einträge entweder gelöscht werden oder die Schlüsselspalten auf Null gesetzt werden. Buchempfehlung, Entity Framework Receipts, das ist für den Objektkontext sehr hilfreiches Buch, also es macht richtig Spaß, da drin zu lesen. Da gibt es die wildesten Workarounds, dass man es doch noch lesen kann. Und das Standardbuch ist ja von Julie Lerman, Entity Framework, das sind die Bücher, die ich eigentlich empfehlen kann. Die habe ich auch bei mir zu Hause im Bücherregal. Sind wir eigentlich schon durch? So ein bisschen schneller. Gibt es Fragen und Antworten? Wenn nicht, ich bin auch heute noch in der Experts Lounge anzutreffen.